SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Moritz Braun. Hallo. Der Bundestag hat die Finanzierung des 49-Euro-Tickets beschlossen. Darüber gab es monatelangen Streit zwischen Bund und Ländern. Der Gesetzentwurf von Bundesverkehrsminister Wissing sieht vor, dass von 2023 bis 2025 jedes Jahr 1,5 Milliarden Euro vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Die gleiche Summe kommt von den Ländern. Dem Gesetzentwurf muss auch noch der Bundesrat zustimmen. Starten soll das 49-Euro-Ticket am 1. Mai. Die Befürchtungen, dass es durch individuelle Regelungen der Länder und Verkehrsbetriebe zum Chaos mit dem Ticket kommen könnte, teilt die Geschäftsführerin des Rhein-Nahe-Verkehrsverbundes, Silke Meyer, nicht.
Im Vergleich zu vorher, wo wir ganz verschiedene unterschiedliche Strukturen, Tarifstrukturen haben, ist es ja zum ersten Mal eine Verbesserung, dass man ein einheitlich gültiges Ticket hat. Die Flickenteppich-Gefahr ist maximal dargegeben, wo es wirklich dann drauf ankommt, hat man eine Mitnahmeregelung, die man zusätzlich nochmal anbietet. Wie bepreise ich die Fahrradmitnahme, die in diesem Ticket ja definitiv nicht mit drin ist. Aber das Grundticket wird ja auf allen Ebenen das Gleiche sein und auch überall anerkannt werden.
Sagt Silke Meyer, sie ist Geschäftsführerin beim Rhein-Nahe-Verkehrsverbund. In Berlin treffen sich die Länderchefs bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Themen sind vielzählig. Unter anderem geht es um die Energieversorgung, die Infrastruktur Deutschlands und Zuwanderung. Die Länder fordern wegen der hohen Zahlen an Geflüchteten mehr Geld vom Bund. Damit soll vor allem die Unterbringung und die Versorgung von Geflüchteten finanziert werden. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, dazu heute Morgen im Interview bei SWR aktuell.
Wir müssen noch mal reden darüber, wie können wir uns unterstützen gegenseitig, dass mehr Wohnraum geschaffen werden kann, weil das ist die eigentliche Frage, die die Kommunen im Moment wirklich gravierend herausfordert, Wohnraum zu schaffen für die Menschen, die hier sind. Denn wir wollen ein Zuhause geben, wenn es auch nur vorübergehend ist, das menschenwürdig ist.
So die SPD-Politikerin. Außerdem ist ein Abkommen mit anderen Staaten zur Rücknahme abgelehnter Asylbewerber im Gespräch. Das will der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil, ebenso SPD, forcieren. Der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz hat dazu im ARD-Morgenmagazin gesagt:
Der Großteil der Abschiebungen scheitert entweder daran, dass wir kein Herkunftsland nachweisen können oder aber, dass das Herkunftsland eine Aufnahme verweigert. Da kann auch das Land leider nichts daran ändern. Was wir in dieser Hinsicht brauchen, ist eine stärkere Unterstützung durch den Bund, durch entsprechende Abkommen mit Ländern, die anerkennen, dass die Abzuschiebenden auch bei ihnen aufgenommen werden müssen.
So Niedersachsens Ministerpräsident Weil. Eine Woche bevor er im Rahmen des Europäischen Rates mit den Staats- und Regierungschefs der anderen EU-Staaten zusammentreffen wird, hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben. Er hat erneut zu Zuversicht trotz der Veränderungen durch aktuelle Krisen aufgerufen. Er sagte, Deutschland könne Aufbruch und Umbruch, Tempo und Transformation.
Jetzt geht es nicht darum, nostalgisch einer guten alten Zeit nachzutrauen, in der so vieles vermeintlich besser war. Jetzt geht es darum, dass wir gemeinsam aufbrechen und anpacken, damit eine gute neue Zeit möglich wird. Hier bei uns in Deutschland und in Europa insgesamt.
Scholz hat außerdem bei seiner Rede die Vorschläge der EU-Kommission zur Beschleunigung von Planungen und Genehmigungen gelobt. Kommende Woche beraten die 27 EU-Mitgliedstaaten in Brüssel über Themen wie Wettbewerbsfähigkeit, Energie und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Natürlich durfte auch die Opposition ans Rednerpult. CDU-Chef Merz griff Scholz scharf und persönlich an.
Wenn man Sie heute Morgen hier so hört, dann muss man doch die Feststellung treffen, dass nicht nur Anspruch und Wirklichkeit dieser Bundesregierung immer weiter auseinanderliegen. Bei Ihnen fallen mittlerweile Selbstwahrnehmung und die tatsächliche Lage im Land, in Deutschland, in fast schon besorgniserregender Weise auseinander. Sie verlieren mittlerweile, Herr Bundeskanzler, den Bezug zur Realität in unserem Land. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
So Friedrich Merz an Olaf Scholz. Der hat heute etwas komplizierten Besuch. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist in Berlin. Es ist der erste Staatsbesuch Netanyahus in Deutschland seit dem Amtsantritt seiner neuen ultrarechten Regierung im Dezember. Er steht in Israel wegen der sehr umstrittenen Justizreform heftig in der Kritik. Seit Wochen gibt es Proteste. Die Regierung plant, dass das Parlament Urteile des höchsten Gerichts mit einfacher Mehrheit aufheben kann. Auch der Konflikt mit den Palästinensern nimmt wieder an Schärfe und Gewalt zu. Die israelisch-deutsche Historikerin Tamar Amadal von der Freien Universität Berlin hat dazu heute Morgen im Interview bei SWR aktuell gesagt:
Die ungelöste Palästina-Frage, die Lage im Westjordanland, die inzwischen 56-jährige Okkupation, die immer gewalttätiger wird. All diese gehen Hand in Hand mit dem aktuellen Bruch mit den demokratischen Werten. Das muss jedem klar sein, dass es einen klaren Zusammenhang gibt. Ob Scholz all diese Themen zur Sprache bringen kann, bezweifle ich, aber er könnte es versuchen.
So die Historikerin Amar Dahl. Frankreichs Senat hat wie erwartet am Vormittag der Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron zugestimmt. Damit ist der Weg frei für die Abstimmung in der Nationalversammlung heute Nachmittag. Sollten die Abgeordneten der Nationalversammlung zustimmen, dann ist die umstrittene Reform verabschiedet. Etwa 70% der Französinnen und Franzosen lehnen die Reform ab, bei der unter anderem das Renteneintrittsalter von 62 Jahren auf 64 Jahre angehoben werden soll. Es kommt deshalb seit Wochen zu Streiks und Demonstrationen in Frankreich. Die Regierung Macrons unternimmt auf den letzten Metern einiges an Anstrengungen, um die Reform durchzubekommen, berichtet Stefanie Markert aus Paris.
Hinter den Kulissen wird viel telefoniert, um noch Stimmen einzuholen, bis nach Korsika, um deren Abgeordnete zu gewinnen. Denn im Unterhaus der Nationalversammlung ist die Mehrheit wackelig, auch im eigenen Lager. Die Gewerkschaften, die am Mittag direkt vor den Türen des Parlaments demonstrieren, haben dazu aufgerufen, nicht gegen die Volksmeinung zu stimmen. In der Assemblée lautet die magische Zahl 287. So viele Abgeordnete müssten für die Reform stimmen, um sie zu verabschieden. Noch wird gerätselt, ob Macron das Risiko eingeht oder ob er Artikel 49.3 zückt, mit dem ein Gesetz ohne Votum durchgebracht werden könnte. Verbunden mit einem enormen Imageschaden für Präsident und Regierung. Andere Variante: Scheitert die Reform, könnte Macron auch das Parlament auflösen. Doch über Neuwahlen würde sich nur die weit linke und weit rechte Opposition freuen.
Gianni Infantino ist zum dritten Mal zum FIFA-Präsidenten gewählt worden. Der Schweizer wurde per Applaus der Delegierten beim Kongress des Fußball-Weltverbandes in Ruanda für 4 weitere Jahre im Amt bestätigt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Außerdem will die FIFA jetzt doch eine Untersuchung über die Menschenrechtssituation bei der WM in Katar vorlegen. Das hatten die Fußballverbände aus Deutschland, Schweden und Norwegen gefordert. Eine Arbeitsgruppe soll mögliche Menschenrechtsverletzungen rund um das Turnier aufarbeiten.
Fokus Südwest.
Die geplante süddeutsche Erdgasleitung soll zwischen Heidelberg und Lingenthal unterirdisch verlaufen. Das hat der Betreiber Terranetz mitgeteilt. Christian Haug berichtet.
Winzer aus dem Heidelberger Stadtteil Rohrbach hatten befürchtet, dass für die Erdgasleitung ihre Weinberge aufgebaggert werden könnten. Stattdessen sollen die Rohre jetzt mit einem Bohrverfahren mindestens 4 Meter unter der Erde vorangeschoben werden. Bis 2027 soll die Leitung von Mannheim über Heidelberg bis nach Hüffenhardt im Neckar-Odenwald-Kreis fertig sein. Später soll statt Gas einmal Wasserstoff durch sie geleitet werden können.
Eine Zeitkapsel aus der Mainzer Rheingoldhalle von 1966 ist heute geöffnet worden. Sie war damals in den Grundstein der neu gebauten Halle gelegt und jetzt bei der Sanierung entdeckt worden. Judith Zeitz.
Mit Bohrern und Meißeln wurde der Grundstein geöffnet. Zum Vorschein kam eine verschraubte und verklebte Plexiglaskiste mit Zeitzeugnissen rund um die Rheingoldhalle und die Stadt Mainz. Ein Adressbuch von 1965, Fotos vom Bau der Halle, 2 Tageszeitungen, ein großer Stadtplan, D-Mark-Münzen und jede Menge Werbeprospekte für Mainz. Besonders groß war die Freude bei den für die Rheingoldhalle Zuständigen, dass auch Originalpläne in der Zeitkapsel lagen, denn die fehlten bei der Sanierung und machten die Arbeiten nicht leichter. Jetzt wird die Zeitkapsel wieder verschlossen und mit dem alten Grundstein vermauert. Zusätzlich soll es eine neue Zeitkapsel geben. Was genau hineinkommt, ist noch nicht entschieden. Sie soll aber späteren Generationen von der Sanierung der Rheingoldhalle und der Stadt Mainz im Jahr 2023 erzählen.
Und dann war da noch.
Computer geben Wärme ab, gerade wenn sie hohe Leistungen erbringen und große Datenmengen verarbeiten. Schwimmbecken sollten warm genug sein, damit das Bahnenziehen nicht zur Mutprobe wird. Was das britische Unternehmen Deep Green mit diesen Informationen anstellt, liegt jetzt schon fast auf der Hand. Sie richten Rechenzentren unter öffentlichen Schwimmbädern ein. Die Abwärme der Computer wärmt das Wasser für die Schwimmer, das Wasser der Schwimmer kühlt die Computer. Total naheliegend, ziemlich praktisch.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.